Ich werde jetzt noch, ja, so 10 Minuten wahrscheinlich auf die Situation von Lesben und Schwulen in der DDR eingehen. Dazu sage ich jetzt erst was zur rechtlichen Situation. Und zwar gab es den Paragraph 175, der Homosexualität unter Strafe stellte, der 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches eingeführt wurde. Und dieser Paragraph wurde in der BRD ja erst 1994 gestrichen, in der DDR 1968. 1935 wurde er unter den Nazis noch verschärft und die BRD hat nach der Befreiung vom Faschismus auch diese verschärfte Nazi-Fassung übernommen und dann eben erst 1969 wieder abgeschwächt, aber abgeschafft erst 1994. In der DDR war es etwas anders. Da wurde eben der Paragraph 175 abgeschafft 1968. Davor war er in der Vor-Nazi-Fassung, also in der Fassung von vor 1935. Gab es ihn noch? Es gab da auch Verurteilungen in der Zeit. Also bis 1968 wurden 4000 Menschen verurteilt nach diesen Paragraphen in der DDR. Und es war eben leider auch so, dass nach 1968 Homosexualität immer noch Teil des Strafgesetzbuches war, auch in der DDR. Und zwar gab es dann den Paragraph 151. Dieser Paragraph stellte unter Strafe die sexuellen Handlungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen gleichen Geschlechts, wenn Jugendliche unter 18 waren. Das sogenannte Schutzalter war eben unterschiedlich, bezogen auf Homosexuelle oder Heteros. Bei Heteros war dieses sogenannte Schutzalter bei 16 Jahren. Dieser Paragraph bestand in der DDR bis 1988, also da wurde entschieden, der wird abgeschafft. 1989 war er dann tatsächlich weg. Nach dem Paragraph 151 wurden ca. 300 Menschen in der DDR verurteilt. Genau, also man kann schon sagen, die rechtliche Situation war in der DDR für Homosexuelle besser jetzt als in der BRD natürlich. Trotzdem war es Teil des Strafgesetzbuches noch. Ein Unterschied ist auch noch, bei dem Paragraph 151 waren sowohl Lesben als auch Schwule mit gemeint, während der 175er sich ja immer nur auf Männer bezog. Jetzt will ich auf die gesellschaftliche Situation in der DDR bezogen auf Homosexualität eingehen. Wie Nelly ja auch schon meinte, war eben die Norm in der DDR, die heterosexuelle, monogame Beziehung oder Ehe, wo es eben auch staatliche Unterstützung für gab in verschiedenen Formen, Ehekredite, bessere Voraussetzungen bei der Wohnungsvergabe, geringere Lohnsteuern. Also dieses Modell von Beziehung war klar privilegiert. Und alternative Lebensformen wie jetzt Wohngemeinschaften oder Kommunen gab es in der DDR kaum. Deswegen war es für Schwule und Lesben in der DDR eben auch in vielen Bereichen schwierig. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt gemeinsam in der Wohnung leben wollten, hatten sie eben nicht die Möglichkeit, wie verheiratete heterosexuelle Paare da bevorzugt zu werden und eine Wohnung zugeteilt zu bekommen. Und auch, es gab eben als homosexuelles Paar keinerlei staatliche Anerkennung und es eben Probleme, wenn jetzt Partner sich im Krankenhaus besuchen wollten oder wenn der Partner gestorben ist, was dann mit bestimmten Sachen des anderen Partners passiert. Das ist das eine. Und zum anderen war Homosexualität in der DDR in der Öffentlichkeit, wurde es eben fast nicht behandelt. Also es kam in den Medien, im Fernsehen oder Radio oder bei öffentlichen Veranstaltungen als Thema so gut wie nicht vor. Und es war gerade für Schwule und Lesben, die jetzt nicht unbedingt in Städten wie Ostberlin oder Leipzig oder so lebten, noch schwieriger, weil sie dann sehr isoliert waren und Schwierigkeiten hatten mit dem Umgang mit der Familie, die da vielleicht kein Verständnis für hatte oder eben auch der Frage, wie finde ich eine Partnerin, einen Partner, weil es einfach keine öffentlichen Anlaufpunkte gab. Es gab auch Probleme, Kontaktanzeigen zu schalten. Also es war da eben wohl üblich in Zeitungen Kontaktanzeigen als ich suche Briefpartner oder so aufzugeben. Das war für homosexuelle Menschen schwierig. Also ich hatte gelesen, dass erst 1985 das klar möglich war, solche klaren Kontaktanzeigen zu schalten. Ein Beispiel ist Ursula Silge, das ist die Mitbegründerin des Sonntagsclubs, den es ja immer noch gibt. Die hat 1975 wollte sie eine Kontaktanzeige aufgeben mit dem Text: Junge Frau, 30 Jahre, sucht Briefpartnerin. Und dann hat die Redaktion der Wochenpost das abgelehnt, diese Anzeige zu drucken mit der Begründung, also sie macht es nur dann, wenn sie stattdessen Briefpartner schreibt. Also war eben schwierig, Kontakt zu finden und so eine Isolierung zu überwinden. Und ab den 1970er Jahren gab es aber viele Initiativen und Gruppen von Schwulen und Lesben, die angefangen haben, sich zu organisieren. Ja, und sich eben zu treffen und Veranstaltungen zu machen, sich gegenseitig zu unterstützen und überhaupt einfach ja, auch gemeinsam Feste zu feiern oder ja, kulturelle Veranstaltungen zu machen. Da gab es auch Schwierigkeiten. Zum einen, weil es auch nicht einfach möglich war, so Plakate zu drucken oder Flyer und die zu verteilen. Dazu bräuchte es Genehmigungen oder du musstest anerkannt sein als Vereinigung oder Verein. Oder du musstest eben Veranstaltungen auch anmelden. Und ja, da gab es mehrere Probleme. Da will ich ein paar Beispiele noch bringen. Zum einen jetzt, was es für Organisierungsformen gab. Es hat sich 1974 die Homosexuelle Interessensgemeinschaft Berlin gegründet. Und die haben auch immer wieder versucht, sich dann offiziell als Verein anerkennen zu lassen, staatlicherseits. Und das hat nie funktioniert, also wurde immer abgelehnt. Und sie hatten auch Schwierigkeiten, Räume zu finden. Also sie konnten sich ja auch nicht immer nur in Wohnungen treffen. Die Treffen in den Wohnungen wurden teilweise als private Geburtstagsfeiern oder so getan. Oder sie haben sich in verschiedensten Gaststätten dann getroffen. Aber es war alles sehr schwierig. Sie hatten dann, also diese homosexuelle Interessensgemeinschaft, hat dann tatsächlich Räumlichkeiten gefunden. Und zwar im Gründerzeitmuseum in Berlin-Mahlsdorf. Da waren sie, konnten dann regelmäßig ihre Treffen stattfinden. Also sie haben ganz verschiedene Sachen gemacht, eben auch Ausflüge, Wanderungen, kulturelle Sachen und so weiter. Dann ist allerdings dieser Ort für sie verloren gegangen, weil 1978 haben unter anderem die Ursula Selige, und andere haben ein Lesbenfest in Berlin organisiert und haben dafür auch einen Raum gesucht und haben dann eben dieses Gründerzeitmuseum in Mahlsdorf bekommen als Raum. Und haben über diese Briefkontakte, die sie hatten, also sie konnten ja auch nicht offen dafür werben, sondern haben dann eben einzelne Frauen, zu denen sie halt schon eine Postadresse hatten oder so, eingeladen. Und diese Frauen haben wieder andere Frauen eingeladen. Und so kamen dann am Ende 40 Zusagen, die alle zu diesem Fest kommen wollten. Und die Frau, die das quasi angemeldet hatte oder da bei dem Gründerzeitmuseum für verantwortlich war, wurde dann einen Tag vor dem Fest aufs Polizeipräsidium geladen und sollte darüber sprechen, was denn da stattfinden soll. Und bei dem Gespräch wurde ihr dann aber zugesichert, dass diese Feier, also dieses Lesbenfest, stattfinden könne. Am Tag selber, als sie da hingekommen sind, es waren da nicht nur 40 Frauen, sondern sogar 100, war die Polizei vor dem Gründerzeitmuseum und hat die Eingänge versperrt. Und die angereisten Frauen haben sich dann in zwei Gaststätten und einer Privatwohnung aufgeteilt und trotzdem getroffen. Allerdings hatte das dann eben auch negative Folgen für die homosexuelle Interessensgemeinschaft, weil danach dann gar keine Veranstaltungen mehr in dem Gründerzeitmuseum erlaubt waren. Solche Beispiele gibt es mehrere, wo dann immer also private Feierlichkeiten von Schwulen oder Lesben eben von staatlicher Seite untersagt wurden. Noch eine andere Organisation, die es dann gab, wo auch die Ursula Selige beteiligt war, ist der Berliner Sonntagsclub, den ich ja vorhin schon kurz erwähnt hatte. Das ist auch aus einem Freundinnenkreis von Schwulen und Lesben heraus entstanden, die dann auch wieder Räumlichkeiten gesucht hatten, es auch gefunden hatten in einem Jugendclub in der Veteranenstraße. Hatten sie dann jeden zweiten Sonntag Veranstaltungen gemacht für Lesben und Schwule. Hatten dann aber auch das Problem, dass dieser Club, nachdem dann klar war, dass sich da jeden zweiten Sonntag Schwule und Lesben treffen, wurde der Club dann geschlossen. Und sie hatten dann wieder keinen Raum und haben sich dann eben auch verschiedenste Club-Gaststätten gesucht, wo sie sich dann regelmäßig aber halt immer an anderen Orten getroffen haben. Also sie hatten auch ein richtiges gedrucktes Programm, was sie halt eigenhändig dann vervielfältigt haben. Also konnten es eigentlich nicht offiziell drucken, aber hatten dann so irgendwelche komischen Methoden, das Ganze dann irgendwie zu kopieren und zu vervielfältigen. Weil eigentlich für eine Vervielfältigung war eine staatliche Genehmigung nötig und die waren aber ja auch nicht offiziell anerkannt. Was auch noch erwähnenswert ist bei dem Sonntagsclub, finde ich, dass sie eine 50-50-Verteilung hatten von Lesben und Schwulen. Also es gab einen Clubrat, wo festgelegt war, der muss bestehen aus 10 Lesben und 10 Schwulen. Also dass von vornherein eine männliche Dominanz dadurch verhindert wurde. Dann will ich noch eingehen auf eine weitere Gruppe, das sind die Lesben in der Kirche. Das war die erste eigenständige Lesbengruppe in der DDR. Also der volle Name ist Arbeitskreis Homosexuelle Selbsthilfe Lesben in der Kirche. Der entstand 1982 oder 83 auch aus einem Freundinnenkreis heraus in Ost-Berlin. Und dass die jetzt Lesben in der Kirche heißen, liegt nicht daran, dass sie jetzt diese Mitglieder unbedingt christlichen Glaubens waren, sondern weil eben es die Möglichkeit gab, Räume der evangelischen Kirche zu nutzen, weil es eben diese, wie ich ja schon meinte, erzählt hatte, die Probleme gab, andere Räumlichkeiten zu finden. Und die evangelische Kirche hat dann, manche Gemeinden haben das eben gemacht, ihre Räumlichkeiten dann eben auch für Lesben und Schwule zu öffnen. Bei den Lesben in der Kirche war es so, dass zu Beginn es eigentlich erst einen Arbeitskreis gegeben hatte von Lesben und Schwulen gemeinsam, aber bereits nach dem zweiten Treffen hat sich herausgestellt, dass es wohl besser ist, getrennte Wege zu gehen. Da will ich noch ein Zitat bringen von einer Frau, die da mit dabei war bei den Lesben in der Kirche, und zwar ist das Marinka Körzendörfer. Sie hat die Trennung damit begründet: Nach unserer Auffassung beschränkten sich die Schwulen in ihrer Kritik auf die Diskriminierung und Benachteiligung von Homosexuellen, während wir Lesben auf die DDR-Gesellschaft mit ihrer trotz offiziell betonter und gesetzlich festgeschriebener Gleichberechtigung der Frau als eine in ihrer strukturpatriarchalen Gesellschaft angriffen. Also die Lesben in der Kirche hatten auch ein explizit feministisches Verständnis. Sie haben dann auch Räumlichkeiten gefunden, eben in der evangelischen Kirche, erst in Hohenzollernhausen, später in Prenzlauer Berg, mussten diesen Raum immer alle halbe Jahre wieder neu beantragen. Das war jetzt keine feste Sache. Es war generell sowieso schwierig. Also es gab einen festen Kreis von 10 Frauen, die die verschiedenen offenen Veranstaltungen und Vorträge oder Treffen vorbereitet hat. Und dieser Kreis war eben auch nicht so konstant, weil auch immer wieder Frauen die DDR verlassen haben, also einen Ausreiseantrag gestellt haben. Und dann war eben dieser Kreis dann doch immer wieder, ja, musste sich immer wieder neu orientieren. Ich will noch ein Zitat bringen von diesen Lesben in der Kirche von 1983. Da haben sie ein Positionspapier geschrieben, wo es heißt: Wir sind die Frauen, die in einer auf die Familie orientierten Gesellschaft keine, in Anführungsstrichen, richtigen Frauen sind und müssen über heterosexuelle Normen hinweg zu unserer Identität finden, zu einer Identität mit der eigenen Sexualität und mit eigenen Lebensformen. Vielleicht noch ganz kurz eine Aktion von den Lesben der Kirche, die vielleicht auch ein bisschen bekannter oder einige von euch vielleicht auch kennen. Sie sind ins ehemalige KZ Ravensbrück gefahren, um dort ja eine Gedenkaktion zu machen. Also sind das erste Mal 1984 nach Ravensbrück gefahren, um dort sich in das Besucherbuch einzutragen und auch einen Kranz mit Schleife abzulegen. Auf der Schleife stand: Zum Gedenken an das Leid der Frauen des ehemaligen KZ Ravensbrück. Dann Arbeitskreis Homosexuelle Selbsthilfe, Lesben in der Kirche. Das haben sie 84 gemacht und hatten dann ein paar Tage später nochmal nachgeguckt und da war sowohl der Kranz entfernt als auch der Eintrag aus diesem, in dem Buch war weg. Sie haben es dann nochmal gemacht und das ist eben so ein bisschen, ja, krasser mit staatlicher Repression verfolgt worden. Das war 85, dann sind sie wieder, wollten sie das wieder machen, dahin fahren und Kranz ablegen, sich ins Buch eintragen. Und da war es dann aber so, dass dann als die Frau, die diesen Kranz in der im Blumenladen bestellt hat, die wurde dann davor, ich glaube einen Tag vorher, eben von der Polizei einbestellt, um den Sachverhalt zu klären. Und da wurde ihr gesagt, dass sie auf keinen Fall als Gruppe da hinfahren können, weil sie eben keine staatlich anerkannte Gruppe sind als Lesben in der Kirche. Und also auf jeden Fall ohne Kranz und auch nicht als Gruppe dürfen sie nicht da hinfahren. Und dann haben sie sich auch entschieden, ja, sie fahren schon hin, aber eben ohne Kranz und auch einzeln, also nur in Zweiergrüppchen. Aber auch das ist dann gescheitert, weil als sie dann ankamen in Fürstenberg auf dem Bahnhof war, also sie wurden schon quasi von Berlin aus begleitet von Polizei oder Staatssicherheit und wurden dann da gleich von 30 Bereitschaftspolizisten in Empfang genommen, Ausweise eingesammelt, in einen LKW verfrachtet und dann irgendwie durch Fürstenberg gefahren, um dann in der Schule festgehalten zu werden. Dann wurden sie einzeln befragt, ja, und konnten eben, wie gesagt, nicht an der Gedenkfeierlichkeit in Ravensbrück teilnehmen. Darauf haben sie reagiert mit Beschwerden und Eingaben an das Innenministerium der DDR. Es gab dann auch tatsächlich ein Treffen zwischen Teilen der Frauen und Vertretern des Innenministeriums, die dann auch sich entschuldigt haben für das Verhalten der Bereitschaftspolizisten, also weil die haben auch die Frauen teilweise sexistisch beleidigt und gepöbelt. Ja, haben sie gesagt, die Verantwortlichen wurden zur Rechenschaft gezogen, haben aber auch gleichzeitig gesagt, dass eben eine Ehrung der homosexuellen Opfer des Faschismus nicht stattfinden kann, weil es sonst zu einem Anstoß, also in der Anstoß bei der Bevölkerung erregen würde. Genau, das haben sie 1986 dann nochmal gemacht, sind wieder nach Ravensbrück gefahren, haben wieder einen Kranz abgelegt und diesmal ist nichts passiert, konnten das machen. Allerdings später wurde auch eben der Eintrag und der Kranz wieder entfernt. Soweit, jetzt zeitlich passt es auch gerade. Ein kurzer Einblick noch zu Homosexualität in der DDR.